Der Biker. Abschnitt 1. Nehmen. Hier ist die richtige Adresse, bestätigte der Handgelenkcomputer. Nick nahm den Helm ab, hängte ihn an den Lenker und zog die rote Wollmütze auf den Kopf. Er schob die Harley ein Stück den Bürgersteig entlang, bis eine überhängende Hecke sie der auffälligen Beleuchtung durch die Straßenlaterne entzog. Noch einmal prüfte er, dass der Tragegurt den Sack auf seinem Rücken gut sicherte, dann setzte er über den Zaun. Das Knacken einzelner Gelenke erinnerte ihn daran, dass er nicht mehr der Jüngste war. Von Busch zu Busch, von Schatten zu Schatten, pirschte Nick an die Villa heran. Nach einem Drittel der Strecke hielt er inne.
»So ein Blödsinn«, schalt er sich,
drauf und dran sich mit der flachen Hand vor die Stirn zu schlagen. Doch eine solche Geste war nun wirklich nicht standesgemäß. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, zog die rote Lederjacke zurecht und trat aus der Deckung. Mit forschen Schritten strebte er auf das Anwesen zu. Schließlich konnte ihn keiner sehen, dafür war er zu schnell. Aber er war aus der Übung, und noch ältere Gewohnheiten legt man schlecht ab. Seit die Legende futuristische Technologie nicht mehr ausschloss, hatte Nick auf Außeneinsätze verzichtet. Zu dumm nur, dass der Transportersack ausgerechnet am heiligen Abend seinen Geist aufgeben musste. Ersatz war kurzfristig nicht zu bekommen. Er grummelte vor sich hin und blickte auf den Computer am Handgelenk. Insgesamt 23 Paarungen hatte er ausgewählt. Es war beinahe dunkel und in 1,5 Stunden spätestens würden die ersten Familien mit der Bescherung beginnen. Auch wenn es nicht viel half, beschleunigte er seine Schritte. Helles Licht fiel durch die Scheibe der Terrassentür auf den Steinboden. Sie war verschlossen, alle Fenster im Erdgeschoss ebenfalls. Nick umrundete das Gebäude, bis er im ersten Stock eine offene Balkontür erspähte.
»Immer noch besser als durchs Fenster«, seufzte er, nahm den Sack vom Rücken und kramte einen Enterhaken und eine Strickleiter daraus hervor.
Mit Schwung schleuderte er den Haken Richtung Balkongeländer. Doch auf halber Strecke blieb er in der Luft stecken, als hätte jemand den Filmprojektor angehalten.
»Oh, ich vergaß«, murmelte Nick.
2 Fehlanläufe, dann fand er den richtigen Menüpunkt auf dem Computer und erweiterte das Beschleunigungsfeld um 2 Meter nach oben und unten. Der Enterhaken nahm Fahrt auf und schepperte brav über das Geländer. Nick zog die Strickleiter an der Enterleine hoch, bis sie einrastete und stieg hinauf. Der großzügige Balkon gehörte zu 2 Kinderzimmern. Unbeachtet moderten die Spielsachen des vergangenen Herbstes in der feuchten Dezemberluft. Er schob mit dem Fuß ein resigniert rostendes Matchbox-Auto beiseite.
»Oh, Fehler«,
dachte Nick und setzte das Auto zurück. Besser so wenige Spuren wie möglich hinterlassen. Er zog die Leiter herauf und verstaute die Kletterausrüstung im Sack. Damit ihm im Haus nichts Ähnliches wie mit dem Spielzeugauto passieren konnte, reduzierte er das Beschleunigungsfeld auf eine dünne Schicht um seinen Körper. Ein Junge war dabei, die Balkontür zu schließen. Aus Nicks Perspektive in der Bewegung eingefroren. Nick schob sich an ihm vorbei und weiter durch das Zimmer Richtung Flur, immer darauf achtend, die Unordnung auf dem Fußboden nicht zu stören.
»Autsch, verdammt!«
»Nicht fluchen«, maßregelte er sich in Gedanken und rieb sich die Stirn. Vor ihm in der Luft hing der Kopf einer Puppe. Offensichtlich hatte Aileen ihn aus dem Gang hinterrücks nach ihrem kleinen Bruder geworfen.
»Diese ungezogene Göre«,
dachte Nick. Aileen war der Grund seines Besuchs. Er umfasste den Puppenkopf mit beiden Händen und zog ihn zu Boden. Die Tür gegenüber von Aileens Zimmer führte in das Schlafzimmer der Eltern. Mit einem behutsam erweiterten Beschleunigungsfeld ließ sie sich öffnen, ebenso wie die folgende Tür ins Ankleidezimmer. Da standen sie, 3 Kisten voller Geschenke, alle ebenmäßig vom Versandhändler ins selbe Papier verpackt. Nick betrachtete die Kiste, die mit Aileen beschriftet war. Kein Zweifel, wie ihm berichtet worden war, das war eindeutig zu viel des Guten für das heimtückische Biest. Keine Lüge war ihr zu dreist, um Eltern, Mitschüler, Lehrer gegeneinander auszuspielen, um stets zu bekommen, was sie wollte. Das verdiente keine Belohnung. Allein für den guten Ruf des Weihnachtsmanns musste hier nach unten nachjustiert werden. Ein Blick auf das Display am Handgelenk verriet Nick die Abmessungen der gesuchten Box. Es wäre der 4. Laptop innerhalb von 2 Jahren gewesen, den Aileen erhalten sollte. Wieder musste er das Beschleunigungsfeld erweitern, um die Box herauszuziehen. So langsam wurde das Konzept lästig, fand er. Sinnierend betrachtete er eine der anderen Kisten.
»Das vermisst ja auch niemand«,
murmelte er in seinen Bart und klaubte eine etwas kleinere Schachtel heraus. Er verstaute die Beute im Sack und verließ das Geschenkeversteck. Nach draußen konnte er den bequemen Weg durchs Haus wählen. Am Fuß der Treppe fiel ihm ein, dass er der Vollständigkeit halber in der Küche vorbeischauen sollte. Das weitläufige Wohnzimmer besaß 2 Ebenen,
Eine Sofalandschaft mit Kamin unten auf dem Niveau der Terrasse und einen Essbereich mit Durchgang zur Küche auf dem Level des Hausflurs. Nick quetschte sich zwischen den Eheleuten hindurch. Mit Sektgläsern in der Hand schienen sie vor dem Esstisch in eine heftige Diskussion verstrickt. Seine Hoffnung wurde erfüllt. Eine Schale auf der zentralen Anrichte quoll über vor Orangen, Äpfeln, Kiwis, Mangos und Nüssen, die der grüne Spross einer Ananas überragte, wie die einsame Palme ein fruchtiges Tropeneiland. Zwei wohlgenährte Obstfliegen vervollständigten das Bild. Als zu klein geratene Möwen hatte ihr gedehnter Zeitrahmen sie neben der Palme in die Luft gepinnt. Sah er genau hin, konnte Nick erkennen, wie sich ihre Flügel ganz langsam bewegten. Er kramte einen Beutel aus dem Sack und begann, ihn mit Früchten und Nüssen zu füllen. Eine sanfte, warme Welle aus Geräuschen traf ihn. Tausende kleiner Laute, die den Klang der Welt ausmachten, als hätte jemand unerwartet seinen Gehörschutz entfernt. »Hey, was machen Sie da? Wie kommen Sie herein?« Im Durchgang zum Wohnzimmer stand der Hausherr. »Wie kam der so schnell dahin?« Nick sah auf sein Display. »Verdammt!« Er musste beim Obsteinpacken an eine der Fruchtfliegen gestoßen sein und die Berührung hatte das Beschleunigungsfeld deaktiviert. »Dämliche Touch-Displays!« Hinter dem Hausherrn tauchte seine Frau auf. Ihr fielen vor Schreck fast die Augen aus dem Kopf und das Sektglas aus der Hand. In dieser Sekunde gelang es Nick, das Feld zu reaktivieren. Sekt und Glas erstarrten zu einer glitzernden Skulptur aus perlendem Eis, die frei über dem Wohnzimmerteppich schwebte. Das Beschleunigungsfeld verdrängte alle Geräusche außer seinen eigenen aus Nicks Welt. Er packte weiter Obst ein und überdachte das Missgeschick. Es war geschehen. Nicht zu ändern. Und vielleicht hatte es sogar gute Seiten. Das innere Mensch zu Gesicht bekommen hatte, lag eine Weile zurück. Da war es nicht verkehrt, der Legende mal wieder etwas Futter zu geben. Und wie er sie einschätzte, würden sich die Eheleute eher die Zunge abbeißen, als ihre gemeinsame Halluzination anderen gegenüber zu erwähnen. Nick sackte den Obstbeutel ein. Ein bisschen zu denken konnte er den beiden noch mitgeben. Schließlich war Weihnachten, und das sollten sie nicht wegen ihm putzen müssen. Er ging in die Hocke, griff das Glas aus der Luft und hielt es unter den Sektwasserfall. Mit dem erweiterten Beschleunigungsfeld seiner Hand, das er zum Obstlesen genutzt hatte, strich er durch die Flüssigkeit und ließ sie ins Glas laufen. Er stellte es neben die Obstschale. Der war ihr Verlust an Füllung kaum anzumerken. Ohne einen Blick zurück verließ Nick die Villa durch die Haustür, marschierte zu seinem Chopper und machte sich auf den Weg zu Teil 2 dieser Paarung.